Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Egal ob als Single beim One-Night-Stand, in einer festen Beziehung oder mit dem lockeren Gspusi. Sex gehört für die meisten Menschen einfach zum Leben dazu. Doch auch wenn das Wie, Wo und mit Wem sehr individuell ist, vermitteln Werbung, Film, Fernsehen oder soziale Medien häufig je mehr, desto besser. Wir sprechen heute darüber, wie viel Sex die Menschen in Österreich wirklich haben. Wir fragen, woher unser Bedürfnis nach Vergleich mit anderen kommt und ob eine bestimmte Menge an Sex tatsächlich gesünder macht. Pia Kruckenhauser aus der Standard-Gesundheitsredaktion. Du hast dich diese Woche mit einer Frage beschäftigt, die sich wahrscheinlich schon mal jeder oder jede gestellt hat, nämlich wie viel Sex ist denn eigentlich normal? Zu welchem Ergebnis bist du da gekommen?
Naja, das kann man eigentlich nicht so genau sagen. Eh klar. Es gibt natürlich Zahlen dazu, aber diese Zahlen sind immer ein Durchschnittswert. Das sagt relativ wenig über die einzelnen Personen oder Paare aus. Aber nennen wir trotzdem ein paar Zahlen. Die kommen vom Kinsey-Institut an der University of Indiana in den USA. Und dieses Kinsey-Institut setzt sich seit bald 90 Jahren mit diesem Thema auseinander. Der Zoologe Alfred Charles Kinsey hat dort gelehrt und der gilt als Begründer der modernen Sexualwissenschaft. Laut diesen Daten haben Menschen zwischen 18 und 29 Jahren im Durchschnitt 112 Mal pro Jahr Sex, also gut zweimal in der Woche. 30- bis 39-Jährige haben 86 Mal pro Jahr Sex und Menschen in ihren 40ern immer noch 69 Mal pro Jahr. Das dürfte in den 50ern etwa gleich sein und ab den 60ern wird es dann noch mal ein Stück weniger.
Also so ein bis zweimal die Woche durchschnittlich. Es ist ja eigentlich Sex etwas sehr Individuelles. Warum interessiert es uns denn überhaupt, wie das bei anderen Leuten läuft und vor allem, wie viel Sex andere Menschen haben? Also warum haben wir da dieses Bedürfnis, uns vielleicht auch zu vergleichen?
Das ist eigentlich eine fast schon philosophische Frage. Und wenn man der genauer nachgehen will, dann muss man ziemlich weit zurückgehen, also wirklich ins 19. Jahrhundert. Und wenn man es provokant formulieren will, diese Kompetitivität und dieses Vergleichen und bin ich besser und so, könnte man sagen, der Kapitalismus und die Industrialisierung sind schuld daran. Und ganz im Ernst, das ist gar nicht so absurd, wie es beim ersten Hören wirklich klingt. Es ist so, dass sich im 19. Jahrhundert die Lebenswelt der Menschen massiv verändert hat. Die Rationalität ist mit der Aufklärung ins Leben gekommen. Wissenschaft, wie wir sie heute können, hat begonnen sich zu entwickeln. Das wurde immer wichtiger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, durch die Industrialisierung ist die Arbeiterschaft entstanden. Die mussten in die Fabrik. Auf einmal war Pünktlichkeit ein Thema, Uhrzeit, aber auch die Arbeitskraft an sich, also die Gesundheit. Davor haben ja die Menschen vorwiegend in der Landwirtschaft gearbeitet und sich nach Tageslicht und Wetter gerichtet. Und jetzt auf einmal hat man nach der Stechuhr gearbeitet. Also das heißt, Produktivität und Effizienz sind immer wichtiger geworden und damit auch die Frage, wie erhält man den Körper motiviert und arbeitsfähig? Da gab es wirklich ein wissenschaftliches Interesse, das durch dieses Entstehen der modernen Wissenschaft aufgekommen ist. Und da hat man eben festgestellt, dass Sex auch relevant ist dafür. Das waren so die ersten Schritte in der Sexualwissenschaft und dann kam noch etwas dazu auf der moralischen oder emotionalen Ebene. Da hat sich im 19. Jahrhundert die Vorstellung der romantischen Zweierbeziehung durchgesetzt. Davor war Ehe ja eher eine Zweckgemeinschaft oder sagen wir besser eine Wirtschaftsgemeinschaft. Es gab zwei Bedürfnisse in der Ehe. Man wollte den wirtschaftlichen Erfolg steigern und man wollte Kinder bekommen, um denen die Früchte des wirtschaftlichen Erfolgs weiterzugeben. Mit der romantischen Zweierbeziehung hat man aber jetzt auch den Sex emotional aufgewertet. Und erstmals ging es auch darum, man wurde regelrecht dazu ermuntert, sich auch sexuell zu verwirklichen. Wenn das interessiert, gibt es den Kultautor T.C. Boyle, der ja gerade in Wien relativ bekannt ist, auch schon öfter hier war. Der hat, mir fallen jetzt spontan zwei Romane in diesem Umfeld ein, die wirklich ganz spannend sind und toll zu lesen, lernt man sehr viel. Das eine ist Willkommen in Wellville, da geht es um diese Wellnessgesellschaft in den USA, auch die Lustfeindlichkeit, Lustfreude und so. Und das andere ist Dr. Sex. Auf Englisch heißt er die Inner Circle. Und da geht es wirklich um diese Geschichte mit dem Alfred Kinsey, der eben diesen ersten Sex-Report publiziert hat mit seinem Team. 1948 war das, glaube ich. Also jedenfalls in den späten 40ern. Und der diese Genese erzählt. Wahnsinnig spannend.
Also es gibt auf jeden Fall genug Literatur, um sich noch näher damit zu beschäftigen. Mir sind jetzt zwei Dinge hängen geblieben. Einmal so diese Effizienzsteigerung irgendwie von Sex, aber gleichzeitig auch dieses Romantisieren. Wie hat man denn davon dann abgeleitet, was normal oder eben nicht normal ist?
Dieses normal und nicht normal ist eben auch in dieser Zeit entstanden, so wie wir das heute kennen. Das wirkt ja auch bis heute vielfach nach. Also es gibt ja immer noch unglaublich viele Tabus und Verbote im Sexualleben und auch wenn sich das jetzt Gott sei Dank etwas löst. Also da spielen einerseits sehr viele religiöse und moralische Aspekte hinein. Es gibt ja schon in der Bibel Gebote dazu, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das Wort Onanieren zum Beispiel kommt von der biblischen Figur Onan, der seinen Samen auf die Erde gestreut hat. Streng genommen hat er nicht onaniert, also Selbstbefriedigung gemacht, sondern Coitus interruptus. Aber er hat das Gebot verletzt, dass Sex für die Fortpflanzung gedacht ist. Also Sex war eben kirchlich gesehen nur dann in Ordnung, wenn man theoretisch dabei Kinder zeugen konnte. Es gab auch ein Gebot, das Sex mit Tieren verboten hat. Das war in der ländlichen Bevölkerung offensichtlich recht verbreitet eigentlich. Also es gab dieses moralisch-religiöse Konstrukt und dann hat sich aber auch die erste Sexualwissenschaft entwickelt und die Psychoanalyse. Das ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, der hat sich erst sehr intensiv mit Sexualität auseinandergesetzt. Am Ende des Tages ist irgendwie alles auf den Sex zurückgeführt worden. Sag ich jetzt mal ein bisschen provokant. Und hier wurden auch wissenschaftliche Theorien aufgestellt, die eben bis heute oft nachwirken. Und das war natürlich auch geprägt von den moralischen Vorstellungen dieser Zeit. Wissenschaft war noch nicht so clean, wie das heute betrieben wird. Also es ist natürlich nie ganz objektiv, aber da war noch viel mehr Subjektivität drinnen. Man hatte andere Standards als heute. Und diese moralischen, ethischen Vorstellungen sind auch in die Wissenschaft eingeflossen. Und da hat man ganz offiziell und auch wissenschaftlich sexuelle Praktiken als normal und anormal zu klassifizieren begonnen.
Für wie sinnvoll hältst du diese Kategorisierungen?
Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist überhaupt nicht sinnvoll. Natürlich gibt es moralische Grenzen oder ethische Grenzen. Wir sind uns alle darüber einig, dass sexuelle Handlungen gegenüber Kindern absolut tabu sind. Ich weiß nicht, ob Sex mit Tieren so eine gute Idee ist. Aber auch Konsensualität ist natürlich heute oberstes Prinzip. Also es geht nicht einfach nur, hey, ich mache es, ich will jetzt und du hast zu tun, sondern ja, also insofern, aber alles, was sozusagen diese Kriterien abdeckt, Konsensualität und eben diese Tabus, da müssen sich die Paare oder die beiden Partner, Partner, Partnerin, wie auch immer, in welcher Konstellation, einfach selbst ausmachen, was sie wollen und was nicht okay ist. Ist ja genauso gut.
Du hast schon gesagt, es ist schwierig zu sagen, wie viel Sex normal ist. Trotzdem gibt es Erhebungen dazu. Hast du da auch Zahlen für Österreich konkret? Also wenn wir jetzt versuchen, hier eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viel Sex haben die Menschen in Österreich?
Das dürfte sich nicht so stark unterscheiden. Also ich habe eine Umfrage aus dem Jahr 2013 gefunden. Das ist eine Umfrage, die von Market Agent durchgeführt wurde. Und die besagt, bis Ende 20 hat man ungefähr 144 Mal Sex pro Jahr. In den 30ern 98 Mal, in den 40ern wieder ein bisschen mehr, 106 Mal. Da dürften die Kinder dann nicht mehr ganz so klein sein, sag ich mal. Vielleicht erste Karriereerfolge schon da. Und dann in den 50ern 108 Mal, also etwa gleich. Und ab den 60ern geht es dann massiv nach unten. Da ist es dann nur mehr so gut 60 Mal. Das wäre eben ein bisschen mehr. Es ist halt eine Umfrage und damit eine Momentaufnahme, keine hochwissenschaftliche Erhebung. Und gerade beim Sex runden ja viele schon gerne ein bisschen nach oben auf. Also ich würde das in Erwägung ziehen. Irgendwo in diesem Bereich zwischen Kinsey Report und dieser Umfrage wird es wohl liegen.
Das ist ja total witzig eigentlich, dass dann dieser, ich würde sagen, vielleicht sogar Leistungsgedanke, der irgendwie noch immer mitschwingt, wenn die Leute aufrunden zum
ja,
Beispiel.
Ja, auf jeden Fall, das ist schon so. Also man erzählt ja auch so juicy Stories, hey super, ich meine, hören wir doch alle gern, oder? Mhm.
Mhm.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Du hast schon Kinder angesprochen. Es gibt sicher noch andere Faktoren, die das Sexualleben beeinflussen.
Ja klar, ganz viele. Also das Alter ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Das Stressaufkommen, ob man Kinder hat, in welchem Alter die Kinder sind. Die Gelegenheit ist natürlich auch ein Thema. Also wenn man Single ist, hat man ja nicht automatisch einen Partner. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass 60-Jährige in Beziehung doppelt so oft Sex haben wie 30-Jährige Singles. Würde man so nicht erwarten. Und dann gibt es natürlich auch noch medizinische Einflussfaktoren, ziemlich viele sogar. Das sind die Hormone, die ja sehr viel mit der Lust zu tun haben. Da kann es dann zu Lustlosigkeit kommen, Erektionsprobleme. Chronische Krankheiten sind ein großes Thema, man darf das nicht vergessen. Das beeinflusst natürlich das eigene Empfinden. Dann Schmerzen sind ein Thema. Gerade Frauen haben, wenn man Endometriose hat oder polyzystisches Ovar-Syndrom oder ich weiß nicht was, das ganz ehrlich, hat man keine Lust, oder? Wenn es wehtut. Und zwar massiv wehtut. Also das spielt da alles mit. Und dann ist natürlich die Psyche ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt ja genug Menschen, die körperlich gesund sind, aber trotzdem die Lust oder das Lusterlebnis nicht so gut funktioniert. Das hat dann oft auch mit der Psyche zu tun. Das kann wiederum viele Ursachen haben. Ganz oben stehen dann natürlich Missbrauchserfahrungen, die nämlich viel mehr Menschen haben, als man meinen würde. Das kann dazu führen oder es kann sein, dass man sich selbst nicht so gut spürt, also den Zugang zu sich selbst nicht hat. Dann gibt es Performance-Druck. Die Möglichkeiten hier sind endlos, warum die Psyche da einem einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und ja, klischeehaft ist das eher ein Frauenthema, die Lustlosigkeit. Aber das kennen die Männer auch. Also Untersuchungen zeigen, dass das tatsächlich auch immer mehr wird bei den Männern.
Stichwort Klischee. Man sagt ja auch so gemeinhin, dass Menschen, die in einer Beziehung sind, in der es viel Geschlechtsverkehr gibt, dass die dann glücklichere Beziehungen führen. Ist denn da was dran? Gibt es da Erhebungen vielleicht sogar dazu?
Es gibt tatsächlich eine Studie, die genau das untersucht hat und das Klischee stimmt aber auch wieder nicht. Also wir sprechen jetzt hier von Paaren, also in Beziehung, in aufrechter Beziehung und damit der Sexualpartner meistens oder immer präsent. Und da hat sich gezeigt, das ist auf jeden Fall problematisch, wenn es zu wenig ist. Also es gibt, wenn Paare, die nur einmal im Monat oder ein paar Mal im Jahr miteinander schlafen, die sind meistens im Normalfall unzufrieden. Da dürften dann andere Themen dahinter stecken. Aber Paare, die einmal in der Woche im Schnitt miteinander schlafen, die sind absolut zufrieden. Und selbst Paare, die öfter miteinander schlafen, was ja sehr oft der Fall ist auch, die sind deshalb nicht zufriedener. Also mehr ist nicht automatisch besser, sondern genug ist das Beste. Und wenn man dann noch öfter hat, schön, aber es macht bei der Zufriedenheit keinen Unterschied mehr.
Also ab einmal in der Woche fühlen sich Paare durchschnittlich glücklicher. Sei natürlich dazu gesagt, dass das sehr individuell ist und wenn man mit weniger zufrieden ist, das natürlich genauso gut ist. Gibt es denn eigentlich Unterschiede, was jetzt Generationen angeht? Also du hast schon das Alter vorhin angesprochen, dass es da natürlich unterschiedliche Lebensabschnitte gibt. Aber jetzt so, was die Generationen angeht, also zum Beispiel jüngere Menschen heute, die haben ja vielleicht auch einen ganz anderen Zugang zu Sex als früher.
Da ist tatsächlich einiges dran. Da tut sich gerade relativ viel in dem Bereich. Also ich bin 47, ich weiß, mit welchen Vorstellungen ich sozusagen groß geworden bin und welche Themen dadurch aufgeworfen wurden. Aber das ist schon eher so Leidenschaft und Lust und man kommt und ja. Und da gibt es jetzt, also nicht, dass man nicht Leidenschaft und Lust erleben will, aber es gibt einen Gegentrend. Und zu diesen tradierten Vorstellungen, die so von außen kommt, wie Sex eben abzulaufen hat. Also dieses Gewand runterreißen, maximale Erregtheit, sofort eindringen und es ist eben nur der penetrative Sex, also wie man das eben in den Filmen meistens sieht. Aber das entspricht ja in Wirklichkeit nicht der Realität oder nur manchmal. Und da gibt es eben diese Gegenbewegung, dass vor allem eine jüngere Generation, aber auch Frauen und generell auch ältere Menschen, die wollen eine ehrlichere und realistischere Darstellung des Sex. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Netflix-Serie Sex Education so erfolgreich war. Man will eben nicht nur Genitalsex sehen, sondern diese ganzheitliche Darstellung. Intimität, Freundschaft, fürsorgliches Miteinander, lustiges Kreieren von eigenen Vorstellungen. Aber da hat auch die Unbeholfenheit Platz, die man vielleicht empfindet. Unsicherheit, Gespräche, in denen man herausfindet, was die Bedürfnisse des Gegenübers sind oder vielleicht auch einmal erklärt, warum es heute nicht funktioniert oder was jetzt gerade so ansteht. Also es geht weg von dieser Vorstellung, dass Sex nur dann erfolgreich ist, wenn man zum Orgasmus kommt und da kommt eine Offenheit hinein. Das ist eigentlich gut, finde ich.
Also eine Entwicklung hin zu einem ganzheitlichen Sexleben, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Pia, du bist ja Gesundheitsredakteurin, haben wir eingangs gehört. Gibt es so eine Menge an Sex, von der man sagen kann, das ist gesund oder gesünder?
Tatsächlich leben Menschen, die regelmäßig Sex haben, im Schnitt länger. Dazu gibt es viele Studien. Aber das liegt nicht am Sex per se, sondern an der Zufriedenheit, die ein erfülltes Sexualleben mit sich bringt. Wenn man ein erfülltes Liebesspiel oder Liebesleben hat, tut einfach gut, muss man so sagen. Also ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren. Rein körperlich gesehen gibt es keinen Grund, dass kein Sex oder sehr wenig Sex schlecht wäre. Wenn man sich überlegt, zölibatär lebende Menschen, und zwar freiwillig zölibatär lebende Menschen, aus religiösen Gründen oder philosophischen, warum auch immer, das gibt es ja in ganz vielen Kulturen, die werden oft sehr alt und sind dabei gesund und zufrieden und erfüllt. Also das sieht man schon. Es ist auch so, dass das ist ein Männerthema, das regelmäßige Abspritzen hat nichts damit zu tun, dass man gesünder ist. Also der Samen wird ja permanent produziert und wenn der aber nicht abgespritzt wird oder abgeht, dann bildet er sich einfach wieder zurück. Der Körper baut den ab. Das heißt, das ist überhaupt nicht schädlich.
Also vielleicht auch nochmal betont, dieses Druckmittel der Blue Balls, das ja leider manchmal immer noch eingesetzt wird, da ist eigentlich nichts dran.
Da ist nichts dran. Also es gibt keinen Samenstau, der irgendwas, weiß nicht, schwierig machen würde oder schädlich sein könnte oder so. Emotional und psychisch ist es natürlich ganz was anderes bei der Gesundheit. Wir haben eh schon gesagt, bei erfülltem Sex, das tut sehr gut, da werden ja jede Menge Hormone ausgeschüttet, allen voran das Bildungshormon Oxytocin, das nach einem Höhepunkt oder durch das Kuscheln, durch die Nähe entsteht. Man entspannt sich, man kommt runter, es ist schon auch Stressabbau, man fühlt sich wohl, geborgen, alle diese Dinge, die man halt so schätzt daran. Und das führt natürlich insgesamt zu mehr Zufriedenheit im Leben und die lässt einen dann statistisch gesehen langfristig gesünder leben. Also insofern ist die gesundheitliche Komponente natürlich da.
Also ein Faktor, der das auch beeinflussen kann. Vielleicht die Gegenfrage, gibt es so etwas wie zu viel Sex?
Ja klar, wenn es zur Sucht wird. Wir haben alle schon gehört von Sexsucht, also die gibt es absolut. Und die funktioniert wie jede andere Sucht. Also es gibt ein Suchtmittel, Alkohol, Drogen, Sportwetten, Spiel, Sex. Und wenn man süchtig ist, will man immer mehr von diesem Stoff. Logisch. Aber das ist auch nicht das Sex an sich oder der Akt an sich das Problem, sondern der psychische Mechanismus, der dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich noch ein Thema in diesem Bereich, ich weiß nicht, ob das mit zu viel zu tun hat, aber vielleicht mit zu hart, das ist die Pornografie. Pornografie ist immer breiter verfügbar im Internet, zu jeder Tageszeit, es ist relativ leicht daran zu kommen. Und das macht natürlich schon auch was mit den Vorstellungen. Da wird sehr harter, sehr männerbetonter Sex dargestellt in den meisten. Es gibt ja inzwischen auch Pornos für Frauen. Aber meistens ist es so, die Frau will immer und rein und geht schon und die kommt immer und ist alles toll und wilde, harte Praktiken, das wird da einfach gezeigt. Und das kann schon etwas verändern in der Wahrnehmung. Wird ja auch viel darüber berichtet. Und es ist tatsächlich auch so, der Standard hat auch kürzlich darüber berichtet, dass immer mehr Frauen, Single-Frauen vor allem, erzählen, dass sie ein Date hatten, es kam zu Sex im Einvernehmen und auf einmal wurden da Dinge gemacht mit ihnen, die einfach erstens einmal nicht okay waren und ihnen nicht recht waren, und es wurde auch nicht nachgefragt. Und es waren eben so, was sie an den Haaren ziehen oder den Mund zuhalten oder vielleicht sogar würgen, solche Dinge, die eben in Pornos passieren, und die Frau dort findet das natürlich gut, und dass das offensichtlich mehr wird. Mehr erzählen Singles davon, aber es dürfte auch in Beziehungen manchmal ein Problem sein, wenn der Mann sehr viele Pornos konsumiert, dass es dann wirklich so weit geht, dass Frauen sagen, da muss ich mich trennen, weil das geht nicht mehr. Aber das ist ja auch nicht das Sex an sich das Problem, sondern da sind ja viele andere Mechanismen und Verknüpfungen dahinter.
Also wenn man dann so verzerrte Wahrnehmungen hat von dem, was Sex eigentlich ist oder wie Sex abzulaufen hat. Im Endeffekt bei allem, was wir jetzt gehört haben, Pia, es gibt keine Norm, was Sex angeht, solange alles im Einvernehmen passiert natürlich. Es gibt kein Mindestmaß, das erfüllt werden muss, sondern wenn dann nur Durchschnittszahlen. Trotzdem kann es natürlich sein, dass Menschen unglücklich sind mit ihrem Sexleben, so wie es ist. Hast du da vielleicht abschließend noch ein paar Tipps, was man machen kann?
Klar, das gibt's, und das ist tatsächlich ein Riesenthema. Es gibt ja eine Unmenge an Ratgeberliteratur, Serien, Seminare, Beratungen und, die sich mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen. Es gibt halt kein Zauberrezept, das alles gut macht. Die Lösungen sind so individuell wie die Hintergründe, die das auslösen. Und da muss man einfach wirklich gut Innenschau halten. Also man muss sich damit auseinandersetzen, welche Themen habe ich? Wie bin ich beeinflusst? Was sind moralische Vorstellungen, die mir vielleicht anerzogen wurden? Welche Grenzen wurden mir gesetzt oder setze ich mir selbst? Welche Erfahrungen habe ich? Habe ich vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Sex? Habe ich nicht gelernt, Grenzen aufzuzeigen? Bin ich unsicher, auch wegen meinem Körper? Wir bekommen alle Körpernormen vorgesetzt, die auch nicht realistisch sind, das muss man einfach so sagen. Also da entsteht sehr viel Unsicherheit. Selbstliebe ist natürlich ein riesiges Thema. Und wenn man ganz ehrlich ist mit sich selbst, finden die meisten von uns irgendwelche Themen, wo sie sich vielleicht nicht so nehmen, wie sie sind. Aber das erfordert halt sehr viel Mut und Offenheit, und das kann auch manchmal wehtun. Also emotional wehtun, das muss man sich bewusst sein, aber ich würde sagen, es zahlt sich sehr, sehr aus, wenn man sich hier auf die Suche macht, vor allem, wenn man unglücklich ist mit dem eigenen Sexualleben. Und dann gibt es noch zwei ganz konkrete Tipps. Das eine ist, Lust kann man üben, also gerade dieses Thema Orgasmusschwierigkeiten, natürlich gibt es da Themen dahinter, aber wenn man übt, wie man sich erregt, wie man erregt wird, es ist ja auch eine Art Muskel, die Lust, mit Selbsterkundung, sich berühren, probieren, was man mag, was man nicht mag. Das kann man alleine machen, das kann man zu zweit machen. Da hinspüren, dann kann man sich auch wirklich so ein bisschen auf die Suche machen und die eigene Lust finden dort, wo sie eben anspringt. Und der andere Punkt ist, man muss es einfach tun. Das ist vor allem für Paare, die wenig Zeit haben, die kleine Kinder haben. Die kommen dann heim am Abend oder der Tag war anstrengend, man sitzt am Abend auf der Couch, die Kinder schlafen endlich oder man hat jetzt den Haushalt noch erledigt oder was auch immer. Man hat endlich Zeit für sich, und dann sitzt man oft auf der Couch und ist einfach nur fertig und müde und schaut vielleicht eh nur ins Handy oder in den Fernseher oder sonst was in der Art. Dann muss man es einfach tun. Dieser Tipp kommt nicht von mir, der kommt von einer Sexualberaterin, und ich finde es aber schon sehr gescheit, weil man ist ja dann eh oft danach einfach, dann ist man noch müder oder einfach nervt oder halt nicht rund, nicht zufrieden. Und wenn man sich dann überwindet, diese Schlaffheit, und sagt, hey komm, gehen wir, jetzt machen wir es einfach, dann kann es immer noch passieren, dass es nicht gut ist, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass es sehr gut wird und irgendwie auch entspannt, ist sehr groß. Man muss sich einfach aufraffen dazu, das jetzt durchzuziehen. Ein bisschen so wie laufen gehen oder Sport machen, Schuhe schon hinstellen und nur mehr reinschlüpfen und diesen, ja, das kann schon was verändern.
Pia, wir haben heute ganz viele verschiedene Themenbereiche, was Sex angeht, angerissen. Wir haben ja beim Standard auch einmal einen eigenen Podcast dazu gehabt, beziehungsweise, und wer sich noch näher dafür interessiert, der schaut am besten in dieses Archiv. Da gibt es ganz viele verschiedene Folgen zum Thema Liebe, Sex und Beziehungen. Ich stelle den Link zu beziehungsweise auch nochmal in die Shownotes. Aber heute sage ich einmal vielen Dank dir, Pia Kruckenhauser.
Gerne, jederzeit.
Wir melden uns gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages zurück. Wenn Ihnen diese Folge aber jetzt schon gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, über einen netten Kommentar und natürlich auch, wenn Sie Thema des Tages abonnieren. Wir sind gleich zurück.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Prozess um den Tod des 6-jährigen Leon wurde der Vater des Buben am Donnerstagnachmittag freigesprochen. Der geistig behinderte Leon war im August 2022 in der Tiroler Ache ertrunken. Der Vater geriet unter Mordverdacht. Er war mit Leon entlang des Flusses spazieren gewesen. Und zuerst war von einem Raubüberfall auf den Vater ausgegangen worden. Der Mann sollte mit einer Flasche bewusstlos geschlagen worden und Leon dann selbstständig aus seinem Kinderwagen geklettert und in den Fluss gefallen sein. Im Zuge der Ermittlungen geriet dann aber der Vater selbst unter Verdacht, den Überfall vorgetäuscht und Leon umgebracht zu haben. Wichtigstes Beweismittel wurden die Scherben der besagten Flasche. Im Laufe des Verfahrens wurden unter anderem 111 Spuren analysiert, die aber zu keinem eindeutigen Ergebnis führten, wie es gestern im Prozess hieß. Am späten Donnerstagnachmittag sprach dann ein Geschworenengericht den Vater frei. Wir haben zum Fall des kleinen Leon auch schon mal eine ausführliche Folge gemacht, die verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Zweitens. Zwischen Russland und mehreren westlichen Staaten wurden am Donnerstag 26 Gefangene ausgetauscht. Betroffen waren davon etwa der US-Journalist Evan Gershkovich, der vergangenes Jahr wegen angeblicher Spionage in Sibirien festgenommen wurde. Im Gegenzug kam etwa der sogenannte Tiergartenmörder Vadim Krasikov frei, der in Deutschland wegen der Ermordung eines tschetschenisch-georgischen Dissidenten zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Laut US-Präsident Joe Biden kamen insgesamt 16 Personen aus Russland frei, darunter 5 deutsche und 7 russische Staatsbürger, die in Russland als politische Gefangene festgehalten wurden. Weitere 4 Personen würden in die USA zurückkehren. Der russische Präsident Wladimir Putin steht in der Kritik, politische Gefangene zu nutzen, um verurteilte Russen aus westlichen Gefängnissen freizupressen. Koordiniert wurde der Austausch vom türkischen Geheimdienst. Stattgefunden hat er deshalb auch in Ankara. Eine Liste aller Freigelassenen finden Sie auf derstandard.at. Und drittens, wir machen noch einen Blick in Richtung Nahe Osten. Israel und die USA stellen sich auf einen Großangriff des Iran ein. Nachdem der politische Anführer der Hamas in Teheran getötet wurde, hat der Iran Vergeltungsschläge angekündigt. Der Iran macht Israel für die Ermordung des Hamas-Führers verantwortlich. Israel selbst hat sich dazu nicht geäußert. Wenige Stunden zuvor wurde aber bei einem israelischen Luftangriff im Libanon auch ein Kommandeur der Hisbollah getötet. Und auch die Hisbollah hat Vergeltung gegen Israel angekündigt. US-Präsident Joe Biden sicherte deshalb Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nun Beistand gegen, Zitat, alle Bedrohungen aus dem Iran zu. Und dazu gehören eben auch terroristische Stellvertretergruppen, also die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon und die Houthi im Jemen. Befürchtet wird nämlich, dass es einen koordinierten Angriff auf Israel geben könnte. Alle Updates dazu finden Sie in unserem Live-Ticker. Und abschließend habe ich noch einen Hörtipp. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria gibt es morgen das erste von 3 großen Sommerinterviews zu hören. Zu Gast ist der Satiriker Peter Klien. Er ist bekannt für seine provokanten Interviewfragen an Politiker und Politikerinnen und außerdem Host der Late-Night-Show Gute Nacht Österreich.
Inside Austria hören Sie ab Samstag früh überall, wo es Podcasts gibt. Und für alle, die nicht nur gerne hören, sondern auch die Gesichter der Standardredaktion gerne kennenlernen möchten, da startet am Sonntag unser neues Videoformat Österreich erklärt. Unsere KollegInnen beschreiben darin, was die Republik im Guten wie im Schlechten auszeichnet. Von Politik und Wirtschaft bis Gesellschaft, Sport und Kultur. Zu sehen ist Österreich erklärt auf YouTube und auf der standard.at. Einen Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Und wenn Sie uns noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen. Das geht am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, Baba und bis zum nächsten Mal.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.